Aktuell der Talk. Heute mit diesen Themen, Gästinnen und Gästen. Anneliese Rohrer von der Presse meint auf die Frage, ob Sebastian Kurz für den jetzigen Kanzler Nehammer politisch gefährlich werden könnte. Nein, Bundeskanzler Nehammer muss sich nicht vor Kurz fürchten. Er muss sich vor der Einfallslosigkeit der ÖVP fürchten, den Wählern ein attraktives Angebot zu machen. Armin Thurnherr vom Falter sagt zu den jüngsten Querelen in der SPÖ und möglichen negativen Konsequenzen für die Partei: Solange die Konflikte Medienereignisse bleiben, schadet sie sich gar nicht. Christian Böhmer vom Kurier beurteilt das Schweigen der ÖVP zur Signa-Pleite so: Ein Kontrollversagen in der Dimension der Signa muss eine Partei wie die ÖVP öffentlich einordnen und kommentieren. Andernfalls ist sie keine Wirtschaftspartei. Christina Traf von der Kleinen Zeitung ist angesichts der Einsetzung zweier neuer Untersuchungsausschüsse überzeugt, die Befragungen in den beiden Ausschüssen versprechen weniger inhaltliche Erkenntnisse als gegenseitige An- und Untergriffe. Wenn sich die Wahlberechtigten schaudern von diesem Politzirkus abwenden, stärkt das ausschließlich die politischen Ränder. Ihr Gastgeber ist Meinrad Knapp.
Herzlich willkommen zu unserer Innenpolitikrunde. Ich freue mich, dass ich Sie im neuen Jahr begrüßen darf. Neues Jahr und wir reden gleich zu Beginn wieder über Sebastian Kurz. Der Prozess wegen mutmaßlicher Falschaussage vor dem Untersuchungsausschuss geht weiter. Und wie gefährlich unter Anführungszeichen Sebastian Kurz möglicherweise für Karl Nehammer noch werden kann, das schauen wir uns gleich an.
Zum achten Mal großer Medienauflauf am Wiener Straflandesgericht. Zum achten Mal nimmt Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz vor dem Richterplatz. Diesmal aber ohne zuvor vor den Kameras stehen zu bleiben. Überraschungen bei der Befragung von Iris Ortner. Fehlanzeige. Nach einer Stunde darf sie schon wieder ihre Aktentasche packen.
Es ist die bislang kürzeste Zeugenbefragung in diesem Prozess. Iris Ortner, Tochter des ÖVP-Großspenders Klaus Ortner, sieht vor Gericht keinen Zusammenhang zwischen den Spenden ihres Vaters an die ÖVP und ihrer Bestellung zum ÖBAG-Aufsichtsrat. Das Angebot sei damals von Finanzminister Hartwig Löger und nicht von Sebastian Kurz gekommen, den sie somit entlastet.
Für Medienvertreter gibt es dann aber doch noch einen Grund, genauer hinzuhören, denn nach der Zeugenbefragung meldet sich Sebastian Kurz vor dem Richter zu Wort.
Um zum wiederholten Mal die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zu kritisieren für deren Vorgehensweise und auf der Basis noch einmal zu sagen, sozusagen, dass das alles kriminalisiert würde.
Eine Strategie, die Kurz und sein Team wohl weiter verfolgen dürften, denn auf Tag 8 folgen weitere Prozesstage. Mindestens 3 sind schon avisiert.
Anneliese Rohrer in dieser Woche wieder bei uns. Recht herzlich willkommen, freue mich, dass Sie da sind. Und Sie freuen sich sicher ganz besonders, dass wir zu Beginn des neuen Jahres wieder über Sebastian Kurz reden.
Ich habe ihn vermisst.
Ja, er Sie sicher auch. Und ich bin mir aber sicher, dass der Grund, warum wir über Kurz reden, gar nicht so der Prozess ist, sondern die Schwäche der ÖVP momentan und die immer wieder aufkeimende Diskussion, ob Nehammer der richtige Mann ist, mit dem die ÖVP, wann auch immer es sein wird, spätestens im September in die Wahl zieht.
Ja, aber man muss schon sagen, diese Verbindung, die Schwäche des Nehammer und der Kurz, die stellen ausschließlich die Medien her. Das ist etwas, was wir wieder herbeischreiben, herbeireden wollen. Ich halte es für völlig ausgeschlossen. Nämlich auch, wie der Kurz sich in diesem Prozess präsentiert hat. Der Nehammer muss sich vor dem jetzt nicht mehr fürchten, weil ich finde, er hat sich erstens durch diese Involvierung in dieser Benko-Geschichte disqualifiziert und zweitens, ich wäre schon langsam wirklich unruhend. Einmal fürchtet er sich vor, ich weiß nicht, Strafverfolgung, wobei ich nicht weiß, was da verfolgt werden sollte, wenn er gesagt hätte, ja, ich war da involviert, ich war ja Bundeskanzler. Jetzt fürchtet er sich vor der Staatsanwaltschaft. Ich meine, ein Mann, der sich dauernd vor irgendwas fürchtet, als Ausrede, ob er jetzt richtig ausgesagt hat oder nicht, finde ich, ist eigentlich als Spitzenpolitiker weggerutscht. Daher muss sich der Nehammer vor der ÖVP oder vor sich selber fürchten, weil ihnen einfach nichts einfällt.
Also, dass sich die ÖVP generell fürchtet, ja, können wir uns anschauen. Wir haben die aktuellen Umfragedaten. Jetzt wissen wir, das sind alles nur Umfragen. Wir wissen nicht genau, wann gewählt wird. Aber wenn wir uns die mal schnell anschauen, ja, dann sehen wir hier, die ÖVP liegt momentan auf dem 3. Platz. Und so im Schatten erkennt man, wo die ÖVP mal war bei der letzten Wahl. Armin Thurner bei uns, recht herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie in unserer Runde sind. Dass die Verzweiflung in der ÖVP so groß werden kann, dass man sagt, okay, also nie haben wir so, riskieren wir es noch einmal mit Sebastian Kurz, wenn der möglicherweise freigesprochen wird.
Na, das halte ich auch für ausgeschlossen. Aber weil Kurz jetzt, glaube ich, mehr zu fürchten hat als die ÖVP, nämlich der hat tatsächlich die Justiz zu fürchten, weil er sich selber da in einen Schlamassel hineinredet, das er gar nicht notwendig gehabt hätte. Wenn er die Version genommen hätte, wäre dieser falsch erledigt. Er hat aber noch andere Verfahren, die auch nicht gut ausschauen für ihn.
Aber ich denke, hätte er das nehmen können, weil das hätte ja bedeutet, die Version ist also ein Schuldeingeständnis auch, ja. Und dass er sehr wohl Bescheid gewusst hat von diesen Absprachen. Jetzt sagen Sie natürlich, ein Bundeskanzler, Wolfgang Schüssel hat es einmal gesagt, ich bin ja Bundeskanzler, natürlich möchte ich wissen. Aber es ist ein Widerspruch zu der Linie, die Kurz probiert hat. Ja, ne? Der Stil des neuen Regierens, bei uns ist das ganz anders.
Ja, aber die hat erstens glaubt die eh keiner mehr und es widerspricht auch jeder praktischen Kenntnis des Regierens und des Kurz, dass sowas überhaupt in Betracht kommt. Ja, der hat sich gerade um diese Dinge besonders intensiv gekümmert. Und warum soll er sich nicht um den wichtigsten Posten, den er zu vergeben hat, der wiederum Macht und Posten vergibt, nicht gekümmert haben? Das glaubt keiner. Ja? Aber ich glaube, das Problem der ÖVP ist ja das, dass der Kurz ja selbst eine Entscheidung für ein System bedeutet hat. Der hat sozusagen den Abschied der ÖVP als Weltanschauungspartei bedeutet und die völlige Selbstaufgabe zugunsten eines neuen politischen Prinzips. Das heißt, wir setzen jetzt nur auf den Stimmenbringer, ganz wurscht, was der für Ideologie mit sich bringt, nämlich teilweise eine Ideologie, die der ÖVP von vorher oder Teil der ÖVP ganz widersprochen hat, europapolitisch, der sich in eine Assoziation mit Feinden der EU wie Orbán hineingegeben hat, die wirklich auf persönlichster Ebene gelaufen ist und so weiter. Und dem hat man alles zu Füßen gelegt und dem hat man aber auch die Partei nachmodelliert. Und das ist nicht aufgehoben, sondern das hat der Nehammer nur mit anderen Mitteln weitergeführt. Das ist sein größtes Problem. Dass er nicht den Schnitt gemacht hat, nachdem Kurz weg war und gesagt hat, so, jetzt machen wir ÖVP neu, kehren wieder oder versuchen neue Prinzipien zu formulieren, aktuelle. Das hat er nicht geschafft.
Nehammer realpolitisch, hätte er das überhaupt können? Nehammer ist doch eine Kurzerfindung.
Er hat ja kurz so Ansätze gemacht, auch ein bisschen liberaler zu reden. Und das wäre, glaube ich, schon möglich gewesen. Ich meine, die ÖVP, man darf das nicht unterschätzen, die Macht dieser Partei. Ja? Also die Bürgermeisterpartei schlechthin, die hat ja alle Möglichkeiten. Das macht er stattdessen, führt er diese unselige Kommunikationsstruktur fort, behält die unfähigsten Minister und Ministerinnen weiter im Amt und hat den Kommunikationsbeauftragten von Kurz zum Kommunikationschef der ÖVP gemacht. Also das ist natürlich eine Fortsetzung in der Hoffnung, dass man nicht draufkommt. Geht aber nicht. Und daran hat er zu kauen.
Christina Thar bei uns, recht herzlich willkommen von der Kleinen Zeitung. Ihre Einschätzung ist, das Kapitel Kurz wirklich ad acta zu legen? Und sind es nur die Medien, die halt sagen, wir brauchen eine Geschichte, jetzt wärmen wir das wieder auf und ist das eigentlich unmöglich? Oder kann die Verzweiflung in der ÖVP noch größer werden?
Ich glaube, es gibt schon noch ein paar in der ÖVP, die nicht vergessen haben, was ihnen Kurz beschert hat und in welche luftigen Höhen da die Wahlergebnisse gestiegen sind. Da gibt es schon sowas wie eine Dankbarkeit noch immer und einige, die sich erhoffen, dass er zurückkommt. Aber ich sehe das ähnlich. Also er hat ja nicht, dieser Prozess ist zum Aufwärmen. Also da sind ja noch ganz andere juristische Probleme, die ihn da drohen und die da auf ihn zukommen. Und du kannst ja nicht auf ein Pferd setzen, dass dem möglicherweise Schuldsprüche drohen in naher Zukunft. Und das ist schwierig. Und ich glaube, dass das auch in der Partei inzwischen jedem klar ist. Aber ich sehe das genau wie der Frau Dr. Rohrer. Ich glaube, die größte Angst, die der Nehammer haben muss, ist vor seiner eigenen Partei. Weil wir haben die Umfragen gesehen. Natürlich ist der Rückhalt für ihn enden wollend, wenn man auf dem dritten Platz rangiert. Vor allem, wenn man den Balken anschaut, wo sie vorher waren.
Christian Böhmer vom Kurier bei uns, recht herzlich willkommen. Erste Frage, Kurz Rückkehr, halten Sie für möglich oder auch eher unmöglich? Weil dann brauchen wir da gar nicht weiter drüber.
Alles gesagt. Also es ist alles gesagt.
Das noch nicht von jedem, ja?
Noch nicht von jedem, ja. Aber eben der wichtige Prozess kommt noch. Die Signer-Geschichte, also die gemeinsamen Geschäfte von Kurz und Banker, wir können noch nicht abschätzen, was da noch ans Tageslicht kommt. Also ich glaube, in ein paar Jahren können wir das bewerten, aber jetzt vor dieser Nationalratswahl sicher nicht.
Okay, dann möchte ich die Frage weiter drehen und bei der ÖVP bleiben. Ihre Erklärung, also Sebastian Kurz, die Partei wurde modelliert, aber was Sebastian Kurz schon geschafft hat, war im Bereich Kommunikation eine Erzählung zu finden. Und ja, in meiner Wahrnehmung ist es doch so, die ÖVP versucht es mit Nehammer, und scheitert damit aber. Es gibt keine wirkliche Nehammer-Erzählung. Außer, dass man hört, wir tun ja eh so viel und die Wählerinnen und Wähler verstehen es halt leider nicht, was wir alles Gutes tun für dieses Land.
Ja, und dass dazwischen noch einige Krisen gekommen sind. Also wir wissen ja nicht, wie Sebastian Kurz sich im Jahr 2024 zum Ukraine-Krieg verhalten würde als Bundeskanzler. Er hat die Pandemie anfangs gemanagt, das ging ja auch ein paar Monate gut. Und davor war die Erzählung, wie richtig gesagt, ich schließe diverse Routen und ich kümmere mich um das Thema, für das die FPÖ gewählt werden wird, nämlich Migration, Zuwanderung und diese Geschichte. Da hat er eine glaubwürdige Erzählung. Was ich ex post jetzt spannend finde, ist, dass niemand danach thematisiert hat, was sich bei ihm alles geändert hat. Also ich war mit ihm unterwegs vor vielen Jahren als Integrationsstaatssekretär, wo er der erste ÖVPler war, der mit den diversen Communities sich auseinandergesetzt hat, der sozusagen eine ganz andere Sprache in diesen Diskurs reinbringen wollte, der quasi gesagt hat, diese Menschen sind bei uns, wir müssen mit denen irgendwie gut auskommen. Das hat sich radikal geändert mit 2015. Die Zeit der
Integrationsbotschafter und so.
Integrationsbotschafter gab es, ja. Diverse andere Geschichten. Und dann wurde er eigentlich dafür gewählt, dass man gesagt hat, naja, wenn man nicht die FPÖ wählen will, dann wählt man halt die ÖVP, weil die ist mit Orban und mit anderen unterwegs, die diverse Routen schließen, Zäune aufbauen und die uns Versprechen machen, die sie wahrscheinlich eh nicht halten können. Das war sein Erfolgsmodell. Ja. Und die Kommunikation, wie vorher angesprochen, die hatte er im Griff. Die hatte er auch personell im Griff, weil er sehr viel im Kanzleramt konzentriert hat. Er hatte einen riesen Stab dort aufgebaut, den Nehammer übernommen hat. Aber Nehammer kann nicht aus seiner Haut heraus. Nehammer ist der Parteimanager unter Kurz gewesen. Nehammer war Minister in dieser Regierung. Und Nehammer hat auch jahrelang oder zumindest monatelang allen erzählt, wie gut und eng dieses Vertrauen und diese Abstimmung ist. Ja, also sich jetzt völlig von Sebastian Kurz zu distanzieren, das geht sich auch wieder nicht aus. Ja, das ist da schon ziemlich ein Dilemma.
Frau Rohrer.
Sagen Sie, darf ich was fragen?
Alles, ja.
War das ein Versprechen, dass wir nicht mehr drüber reden?
Über Kurz? Habe ich das gegeben?
Ja, Sie haben gesagt, dann reden, man braucht man nicht mehr reden.
Ach so, ob er zurückkehrt, ja. Aber ich halte mich, an das Versprechen halte ich mich sehr gerne, ja. Wenn man das ist ein Versprechen aus dem letzten Jahr, da neige ich die schnell zu vergessen, wie die Neujahrsvorsätze. Meine Frage an Sie lautet deshalb, wenn wir uns jetzt die ÖVP anschauen und die SPÖ, also zwei staatstragende Parteien in der Republik, und beide bringen doch momentan in diesem wichtigen Wahljahr keine Erzählung zustande für ihre Spitzenkandidaten.
Die SPÖ.
Die SPÖ auch, ja. Also ja. Bei ÖVP hat man auch das Gefühl, ja. Nehammer, ja, also hat mehrere Sachen versucht und jetzt wird es am 26. Jänner diese Rede in Wels geben. Kein Mensch weiß, warum die ÖVP ausgerechnet Wels aussucht. Aber auch die SPÖ, also diese beiden doch großen Parteien mit ihren Spitzenkandidaten, mit ihrem Apparat dahinter, mit ihrer politischen Erfahrung, schaffen es nicht, eine Erzählung auf den Weg zu bringen, die ja so wichtig ist in einem Wahljahr.
Ja, das glaube ich, kann man nicht vergleichen. Weil dann Nehammer hat das Problem, dass er selber offenbar keine Fantasie hat. Dann hat er das Kurzproblem. Und dann hat er das Problem, wie viel FPÖ-Politik mache ich. Also wo bleibt dann die ÖVP-Politik? Und es ist auch in der Partei niemand, der ihm irgendwie das aufbereiten könnte. Das ist Nehammers Problem. Pavlers Problem ist Bürgermeister von Treitzkirchen und SPÖ-Vorsitzender und alles, was sich im Jahr 23 abgespielt hat. Pavlers und der SPÖ-Problem ist die, weiß ich nicht, Unerfahrenheit oder Substanzlosigkeit oder so irgendwas. Generell. Der Nehammer ist dort zwischen den Welten irgendwie hin und her, taumelt da hin und her und weiß nicht, wo er hin will. Deshalb hat die ÖVP keine Erzählung. Und die SPÖ hat keine Erzählung aus Gründen meiner Einschätzung nach der mangelnden Substanz. Ich meine, man muss sich ja nur die Leute anschauen.
Aventurne, Sie haben in einem Kommentar über Andreas Babler geschrieben, also mit einem Fußballer verglichen, haben geschrieben, also wenn ich besonders talentiert ist, muss halt sehr giftig sein. Ja? Also der muss sehr umtriebig sein und viel machen. Ich hoffe, ich zitiere korrekt. Wenn wir uns jetzt auch das Interview in der Zeit im Bild 2 von Andreas Babler anschauen, dann hat man das Gefühl, möglicherweise hat er Ihr Kommentar im Falter nicht gelesen.
Ja, ich weiß nicht, ob meine Kommentare im Falter breit gelesen werden. Ich glaube, der Nehammer liest die auch eher mit Unbehagen. Und der Herr Sobotka scheint sie überhaupt gänzlich zu ignorieren. Sonst wäre er schon lange zurückgetreten. Aber ich würde das, was die Frau Rohrer sagt, nicht ganz so teilen. Ich glaube nicht, dass das nur so eine Verlegenheit ist bei Nehammer. Bei Nehammer gab es einen Prinzipienbruch. Da gab es die ÖVP vorher, die hatte andere Traditionen, sagen wir es. Die hatte auch so eine Busseck-ÖVP-Tradition, so eine liberal-christlich-katholische.
Die bunten Vögel, das ist schon lange aus.
Nein, aber das gab es auch nach. Da gab es auch nachher noch immer so, auch so Verbindungen zu den Grünen und so. Die hatte da kurz mit seiner Koalition noch anknüpfen können irgendwie. Ja. Aber in Wirklichkeit haben die da keine Erzählung, das ist richtig, aber sie haben keine Erzählung wegen dieses Traditionsbruchs. Und die SPÖ hat aber das Problem, dass die Partei inhaltlich vollkommen entkernt wurde, und zwar schon, würde sagen, seit Klima eigentlich. Ja, und ganz radikal dann unter Faymann, da waren ja, glaube ich, in der Parteizentrale noch mal 2-3 Leute, die dann hauptsächlich mit der Vergabe von Werbeetats beschäftigt waren, also eine Tradition begründet, die Kurz dann auch radikalisiert hat. Und ich glaube, dass Babler das zum Unterschied von seinen Vorgängern, jetzt mit Ausnahme des Gusenbauer, der das intellektuell zwar verstanden hätte, aber aus anderen Gründen nicht bewältigt hat, dass der Babler schon eine Erzählung hat, dass er nämlich genau erkannt hat und das auch sagt, dass schon ein Grundproblem der Unzufriedenheit der österreichischen Bevölkerung auch das Einkommensverteilungsproblem ist. Ja, das kann die ÖVP so nicht formulieren, aber das formuliert der Babler immerhin radikal, und er sagt, das will ich ändern. Die Mittel, die er dazu hat, die kann er natürlich nicht sehr gut artikulieren, und die sind vielleicht auch nicht ganz adäquat, aber sozusagen die Richtung ist vollkommen klar. Der FPÖ artikuliert das Problem der Unzufriedenheit, die richtet sich an die Unzufriedenen, und das war das traditionelle Klientel der SPÖ, und dieses muss die SPÖ ansprechen, sonst kann sie nicht existieren. Und das macht er. Also insofern finde ich, ist da weniger Vakuum, sondern ist da weniger Unbeholfenheit, sondern ein langes Vakuum, das er jetzt mit den Mitteln, die haben ja auch kein Geld, ja, schwer auffüllen kann. Kommt man so vor wie eine Firma, die man sanieren muss, wenn man die übernimmt. Das geht auch nicht in einem halben Jahr vollkommen umstellen, neu aufbauen, sondern das ist ein Prozess, der dauert.
Jetzt gibt es natürlich auch noch ein paar besondere Herausforderungen, um es positiv zu formulieren, für Andreas Babler. Zum Beispiel Alfred Gusenbauer und seine Verbindungen und Verquickungen mit Siegner und diese Honorare. Wie schwer ist das für Babler? Naja. Ist das ein parteiinternes Problem? Ist das den SPÖ-Wählern am Ende des Tages egal, wenn man das Gefühl hat, Babler ist eine Kanzleroption?
Es schaut halt sehr blöd aus, wenn man als SPÖ-Chef den Klassenkampf ausruft und von Umverteilung spricht und endlich muss das Geld besser verteilt werden. Und dann kommen natürlich diese Dinge, die ja nicht neu sind, also die Verbindungen von Gusenbauer zu Signer, das haben wir ja lange gewusst. Aber natürlich schaut das einfach nicht gut aus. Das passt nicht zu der Erzählung, die er jetzt versucht. Und natürlich wird er auch im Wahlkampf immer wieder in die Rechtfertigung kommen. Natürlich ist es kein Geheimnis, dass Gusenbauer und die SPÖ sich davor auch schon entfremdet haben. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt, als ob er noch sehr eng in die Partei eingebunden gewesen wäre. Aber
er hat ja als Kanzler mal recht deutlich gesagt, ob es das übliche Gesudere ist. Ne?
Ganz genau. Und das Problem ist natürlich auch, du tust dir ja schwer mit sowas, weil das mit dem Ausschluss, der wird jetzt oft gefordert, der Parteiausschluss vom ehemaligen Bundeskanzler. Nur wenn man das Statut anschaut, da ist von unbedingten Freiheitsstrafen die Rede, die da vorlegen müssen, damit du jemanden ausschließt. Es gibt schon wahrscheinlich Optionen, aber das ist nicht so leicht. Also ist schon klar, dass jetzt von einer Ruhestellung geträumt wird, aber es passt halt schlecht zur Erzählung. Und deswegen wird das Problem Gusenbauer auch sein Problem, ob er es will oder nicht.
Und wo die SPÖ verlässlich ist, ist, dass sie wieder uneins ist. Also heftige Kritik an Gusenbauer gab es ja aus dem Burgenland. Und der nicht unwichtige Wiener SPÖ-Chef und Wiener Bürgermeister Michael Ludwig hat zur Gusenbauer-Affäre so Stellung genommen.
Also ich weigere mich da immer, Stellung zu nehmen zu Inhalten, wo ich die konkreten Auswirkungen nicht kenne. Vielleicht wissen da die Freunde im Burgenland mehr. Ich kann da dazu keine unmittelbare Stellung abgeben. Ich kann nur sagen, Alfred Gusenbauer war ein erfolgreicher Politiker. Das liegt lange zurück. Und offensichtlich war er auch ein nachgefragter Berater in verschiedensten Unternehmungen. Inwieweit die Bezahlung gerechtfertigt war, kann ich nicht beurteilen. Offensichtlich war es den jeweiligen Unternehmern das wert.
Christian Böhmer, man könnte jetzt zugespitzt sagen, schon lange war Alfred Gusenbauer nicht mehr so wichtig für die SPÖ wie jetzt.
Schon sehr böse. er ist nicht irgendwer. Also, vergleicht jetzt den Gusenbäumer mit jedem anderen Genossen, irgendeinen Kukuruzbotschen. Der war einer der letzten SPÖ-Bundeskanzler, Punkt 1, Punkt 2. Bei Alfred Gusenbauer hatte man immer das Thema, ich erinnere mich an seine Engagements für Nazarbayev und so weiter, wo man auch gesagt hat, bitte, ja, du kannst Demokratie in die ganze Welt tragen, das ist ein tolles Projekt, aber darum geht es dir ja nicht. Ja. Du bist eine One-Man-Show und verdienst hunderttausende Euro und kein Mensch weiß, was du eigentlich, wofür du dein Geld kassierst. Also das war immer schon, und er hat das so Achselzucken und Lächeln zur Kenntnis genommen und gesagt, ist mir egal. Ich glaube, dass Babler viel mehr machen hätte können. Ich bin ganz bei der Kollegin. Natürlich ist ein Parteiausschluss schwierig, nur laut zu sagen, dass man das gerne hätte oder es zu probieren, ist einmal eine Ansage. Zumal bei jemandem, der noch nicht 20 Jahre SPÖ-Chef ist und der eigentlich zeigen muss, dass er die Hosen in dieser Partei anhat. Ja, wir werden ja vielleicht zum anderen Fall, der momentan die SPÖ beschäftigt, eh noch kommen. Aber zu sagen, naja, er war irgendwann einmal ein ganz verdienter Mann und wenn das den, wie es der Wiener Bürgermeister jetzt sagt, wenn das den Leuten das wert war, das ist nicht das, was ein Gemeinderat, ein SPÖ-Gemeinderat draußen seinen Wählern verkaufen kann, warum diese Partei für Einkommensausgleiche, für eine soziale Gerechtigkeit und so weiter kämpfen soll. Ja. Also er lebt einfach nicht die Werte dieser Partei und das muss man ihm auch vorhalten und muss man auch klar machen, dass man es als Partei und als Parteichef nicht gut findet.
Frau, ist das Problem für Babler nicht auch, also dieses Interview im Fernsehen, in der Zeit im Bild 2, wo er wenig kanzlerlike war, wo er gesagt hat, ja, also er hat da auch kein Verständnis, aber man hat das Gefühl gemacht, er ist der Vorsitzende der SPÖ, der eigentlich in der Partei nichts zu sagen hat.
So gibt er sich, ja. Mir ist das auch aufgefallen. Er ist irgendwie immer so zurückgenommen und nicht offensiv, ja. Natürlich, mit diesen Fragen kommt er sofort in die Defensive, aber er hätte anders reagieren können. Ich glaube nur nicht, dass die Erzählung, die der Herr Thurnherr ihm zuschreibt, die ist schon richtig, nur sie ist nicht mehrheitsfähig. Mit der Erzählung kriegt er keine Mehrheit in Österreich. Da kann er zurückgehen zu seinem Säulenheiligen Bruno Kreisky, der gesagt hat, solange ich regiere, wird rechts regiert. Ja, das ist sicher ehrenvoll als zugespitzte Erzählung, aber es ist nicht mehrheitsfähig in Österreich. Und darüber hinaus fällt der SPÖ offensichtlich nichts ein.
Also man hat ja so ein bisschen
ob das Auftreten coachbar ist. Mir ist aufgefallen in dem ZIP2-Interview, er sitzt so dort und ja, fragst mich halt und ich antworte halt. Und das ist ein bisschen so passiv, manchmal passiv-aggressiv, aber nicht sehr. Aber es fehlt die Dynamik. Und ob man das lernen kann, oder ob man das, dann sagt er, ja, ich habe vieles richtig gemacht. Da hätte er auf die Frage, was haben Sie falsch gemacht, hat er gesagt, naja, habe ich viele Fehler gemacht, da bin ich ja neu. Ne? Er ist irgendwie so, was wollt ihr von mir?
Vielleicht ruft er gerade an, wir hören, das Telefon läutet, aber keiner geht ran bei uns in der Sendung. Ja. Die Erzählung von Andreas Babler, Sie haben gesagt, Sie halten sie nicht für mehrheitsfähig. Ist die Schwierigkeit nicht auch ein bisschen, ich glaube, Florian Klenk hat das auch geschrieben, dass das alles sehr retro ist? Man hat das Gefühl, zurück in die 70s?
Naja, also wir sind in einer anderen Situation jetzt als in den 70s. Ja? Aber das Problem, dass die Vermögensschere so auseinandergeht, dass es für mehr Leute ein Problem ist als je zuvor und dass es auch ein Problem ist, dass der Kickl erfolgreich adressiert mit seiner FPÖ, ja, indem er sich an die Zurückgebliebenen wendet, das kann man nicht wegleugnen. Also das muss man attackieren als sozialdemokratische Partei.
Aber Kickl gelingt es, diese Wähler anscheinend zu gewinnen und Wählerinnen?
Naja, Kickl gelingt es, die Wähler aufzuwiegeln, ja, und ihre Ressentiments sozusagen zu mobilisieren. Das ist ein bisschen was anderes als Babler versucht. Das muss man ihm schon zugute halten. Ich glaube, dass es sehr schwierig ist, seine Position, die eine Position eines Parteichefs ist, der sehr kurz im Amt ist, der eine entkernte Partei vorfindet und in Wirklichkeit natürlich von der Macht einiger Parteigranten abhängig ist, vor allem des Wiener Parteichefs und anderer, von dem dauernd zu fordern, Dinge zu tun, die erstens das Statut nicht hergibt, wie Sie richtig sagen, und die zweitens auch machtmäßig nicht durchdrücken kann. Ne? Das ist ein bisschen... Das ist natürlich parteipolitisch von der Konkurrenz gut gedacht, ja, und bringt ihn in eine No-Win-Situation. Was soll er da sagen? Ja? Also ich halte das Problem Gusenbauer für weit mehr überschätzt und für weit weniger stimmenbringend oder kostend als das Problem der Einkommensverteilung, wenn man das richtig adressiert. Ja, man muss tatsächlich sehen, dass das Problem der Managergehälter zum Beispiel, die so aus dem Ruder laufen, oder auch der Profite, die so aus dem Ruder laufen wie nie zuvor, und auch der Verteilung der Gelder gesellschaftlich, dass das in den 70er Jahren doch ganz anders gelöst war. Sogar schon vor Kreisky ganz anders gelöst. Da gab es sozialpartnerschaftliche Übereinkünfte, die alle gebrochen sind, die alle weg sind. Und die Leute sind massiv damit unzufrieden. Und das gefährdet ja nicht nur die Sozialdemokratie, das gefährdet die Demokratie insgesamt.
Aber wenn wir bei Andreas Babler bleiben, Frau Dahl, haben Sie das Gefühl, dass der so in die Offensive kommt? Das ist ein ganz, ganz wichtiges Wahljahr. 2024. Und wie Anneliese Rohrer beschrieben, hat man das Gefühl, also, der kommt zwar zum Interview, aber also, er nützt die Chance nicht. Ja? Oder nochmal Ihr Beispiel. Ja,
so also, das wird auch überschätzt, so ein Interview, mit so einem Interview gewinnt man keine Wahl. Ne? Also, wenn man sozusagen bei Armin Wolf durchkommt, dann hat man 5% Wähler dazu gewonnen. Das ist ein Irrtum.
Ja, aber es verfestigt den Eindruck, der sowieso herrscht. Ne?
Ja, aber
er müsste irgendein Überraschungs... Paket präsentieren, wo jeder sagt, da schau her.
Ja, aber ich glaube, seine Strategie ist zuerst einmal, die eigene Klientel wieder aufzurichten. Und dafür hat er es gar nicht so schlecht gemacht, finde ich. Ja.
Also, ob das reicht für jemanden in Opposition, der sagt, man hat es gar nicht so schlecht gemacht, wären wir gerne weiter.
In der österreichischen Politik ist man oft schon mit wenig zufrieden.
Ne? Ich finde, es hat am Anfang...
Wir können gleich weiterreden. Ja? Wir genießen den bescheidenen Armin Thun her. Ja? Heute in der Sendung machen wir eine kleine Pause und dann reden wir gleich weiter. Ja? Ist das die Idee? Willkommen zurück. Unsere Innenpolitikrunde, eine Stunde haben wir Zeit, über die Woche in der heimischen Innenpolitik zu sprechen. Wir sprechen gerade über den SPÖ-Vorsitzenden Andreas Babler, über seinen Auftritt in dieser Woche in der Zeit im Bild 2. Wir haben den bescheidenen Armin Thun kennengelernt, der gesagt hat, na, so schlecht hat das gar nicht gemacht. Christina Trabe uns von der Kleinen Zeitung, herzlich willkommen. Ihre Einschätzung, gelingt Andreas Babler in diesem wichtigen Wahljahr jetzt endlich der Schritt in die Offensive? Man hat das Gefühl, er ist mit sich oder mit der Partei beschäftigt.
Ich glaube, er hat am Anfang schon einen Fehler gemacht, der natürlich schwierig ist, den zu vermeiden. Aber er hat sich in Erzählungen widersprochen. Gerade am Anfang haben wir das oft gesehen bei Positionen zu EU und Cannabis-Legalisierung. Da hat es viel gegeben, wo er sich von einem Interview zum nächsten eigentlich widersprochen hat. Und gerade wenn jemand neu in die Politik kommt, ist ja Vertrauen etwas, was ein sehr kostbares Gut ist. Und das vergisst man nicht so leicht. Natürlich ist er da jetzt ein bisschen rausgekommen, die Routine. Es wird wohl auch Coaching im Hintergrund gegeben haben, nehme ich an. Aber es ist, ich glaube auch, dass er so eine Passivität an den Tag legt, die schwer macht, dass man, wenn man auf der Straße jemanden fragt, drei Kernaussagen, für die die SPÖ steht, glaube ich, wird ein bisschen schwierig werden. Sogar für uns Politbeobachter müsste man ein bisschen nachdenken, um das so zu konkretisieren. Und wenn du so dir etwas schwerer tust mit solchen Erzählungen, dann wird das vor allem im Wahlkampf sehr schwierig werden.
Aber Christian, wenn wir vom Kurier bei uns, wenn wir uns die Umfrage dann vielleicht gleich nochmal anschauen, die aktuelle, die wir haben, ja, sagen, also obwohl viele kritisieren, sagen, er ist zu passiv, es gelingt ihm, die SPÖ ist Zweiter momentan, so wie es ausschaut. Ja? Also trotz und mit und wegen Babler. Ja? Also das heißt, wenn wir uns diese Zahlen jetzt anschauen und wenn wir vielleicht die Erzählung nochmal weiter überlegen, das ist möglicherweise, also wenn die Wahl so ausginge, jetzt müssen wir im Konjunktiv bleiben, aber viele sagen, okay, wir machen eine Regierung gegen die FPÖ, dann ist der möglicherweise Kanzler. Ja, weiß ich nicht, aber wenn die SPÖ vor der ÖVP liegt, wenn es, sagen wir, eine SPÖ-ÖVP-Neos-Regierung gäbe.
Die SPÖ ist die größte Oppositionspartei. Und die Leute fürchten sich vor so vielen Dingen und haben solche Sorgen, haben so reale Nöte, dass man eigentlich sagen muss, die SPÖ könnte mit einem anderen Kandidaten vielleicht sogar, mir fällt jetzt keiner ein, aber...
Ich glaube, der SPÖ auch nicht. Ja.
Ganz woanders unterwegs sein, wo Herbert Kickl jetzt gerade unterwegs ist. Also ja, es ist schwierig und ja, er hat halt ein paar Sachen nicht geschafft, die Kollegin Draht angesprochen. Die inhaltliche Geschichte ist das Thema. Er hat auch keine, er ist offensichtlich sehr mit seiner Partei beschäftigt, aber er hat einfach keinen Burgfrieden hergestellt. Also bei jeder nur unmöglichen Gelegenheit wird ihm ausgerichtet, wie die Bundespartei nicht gut oder schlecht unterwegs ist. da kann er nur bedingt was dafür, aber ich bin nicht sein Berater, aber das wäre irgendwas gewesen, was er sich herausverhandeln muss, dass einmal wirklich ein halbes Jahr lang Ruhe ist und nicht der eine sagt, die Urschüsse, die ihr da im Parlament macht, sind ein Unsinn und wie du mit dem Herrn Kohlraus und mit dem Gusenbauer umgehst, das ist also Unsinn. Es wäre ja schon viel gewonnen, wenn die sich einfach zurückhalten und in der guten alten Tradition, die in der SPÖ Wien zum Beispiel über Jahrzehnte zu beobachten war, man einfach nichts sagt. Ja, also da wäre schon viel gewonnen gewesen, aber das hat er nicht geschafft. Ja, jetzt kann man sagen, okay, kann er nichts dafür, aber nach außen hin ist das halt nicht der Manager oder der neue Parteichef, der jetzt nochmal so einen Ruck durch die Partei schickt und dem man Leadership zutraut. Darum geht es ja auch. Ja. Das war auch mein Punkt vorher beim Gusenbauer. Er hätte halt eine Ansage akkordieren müssen, die er dann durchhaltet, damit man sagt, okay, da weiß man jetzt, wo er steht. Und das ist nicht in Ordnung und er ist der neue starke Mann. Weil wie es nicht geht, haben wir vorher bei Randy Wagner ja auch schon gesehen.
Anneliese Rohrer in dieser Woche bei uns. Recht herzlich willkommen nochmal. Wäre die SPÖ mit Hans-Peter Doskozil an der Spitze der FPÖ eher auf den Fersen?
In den Umfragen sicher. Ob dann bei der Wahl, weiß ich nicht. Nur was ich jetzt wieder beobachte, ist eine Nostalgie der Medien nach Hans-Peter Doskozil. Jetzt wird er wieder dargestellt, dass so macht man das, weil er zwei Urteile beim Verfassungsgerichtshof durchgesetzt hat. Jetzt lese ich überall, also der könnte das, so macht man das. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass abgesehen von seiner Befindlichkeit, und wir sollten nicht immer nur über Befindlichkeit reden, aber er hat natürlich ein Handicap, dass er mit seiner Stimme das nicht weggegangen wäre und dass er eigentlich akzeptieren hätte oder der Wähler nicht so schätzt, wie er glaubt, dass er durchgekommen wäre damit. Also das, ob er es besser gemacht hätte, ob er die SPÖ weitergebracht hätte. Er wäre sicher, also eines ist ganz sicher, er hätte nicht diese Passivität an den Tag gelegt, die der Babler.
Also da muss ich jetzt mal widersprechen.
Dafür sind Sie eingeladen, ja?
Ich finde, der Babler legt keine Passivität an den Tag und diese Konflikte werden teilweise von den Medien einfach hineingetragen. Ja? Diese Doskozil-Verehrung ist grotesk. Ja? Also, ich mein, richtig gesagt, der Mann hätte mit der Stimmschale auch nicht keine Chance gehabt, abgesehen jetzt von einigen weltanschaulichen Dingen, die auch nicht gepasst hätten. Und ich finde, was Babler schon hat, Babler hat zum Unterschied auch von Randy Wagner eine argumentative Sprache, die aus einer Überzeugung kommt. Der ist ein politischer Mensch. Ja? Der macht das eine oder andere ungeschickt und er ist vielleicht auch nicht gut gecoacht. Ich bin zufrieden, wenn jemand nicht gut gecoacht ist, weil dann kann man noch das menschliche Wesen erkennen im Politiker, was auch nicht unbedingt schlecht sein muss. Aber der hat Überzeugungen und die argumentiert er mit Leidenschaft. Das ist nach Max Weber bekanntlich eine wichtige Eigenschaft des Politikers, die wir bis dato an den Vorgängerinnen vermisst haben. Ja? Das muss man schon sagen. Und die hat er. Und das wird ihm auch bei seiner eigenen Klientel helfen. Und man muss auch überlegen, dass seine eigene Klientel ja mittlerweile zu einem guten Teil bei der FPÖ gelandet ist.
Aber seine Aufgabe wäre es ja, die zurückzuholen.
Das wissen Sie, Herr Thunherr,
genauso gut wie alle. Kommunikation ist halt das, was ankommt. Ne? Ja. Und haben Sie das Gefühl, gelingt es ihm, diese Leidenschaft, die ja auch alle, die beim Parteitag dabei waren, die bei diesem Versuch, einen SPÖ-Vorsitzenden zu finden, auch bei dieser Rede in Linz dabei waren, also in dem Gefäß funktioniert, aber die SPÖ muss ja mehr Wähler gewinnen.
Da holpert es ganz offensichtlich und ich traue ihm aber zu, dass er das auch reparieren kann. Ja? Das ist nicht nur eine Frage des Coachings, wie gesagt, sondern auch eine Frage, ich traue es ihm zu, weil ich ihm diese Leidenschaft ansehe und anmerke, die vielen anderen eben gefehlt hat und ihm auch vermisst hat bei ihm. Ja?
Aber um nochmal auf diese Doskozil-Sache zurückzukommen und abseits der Befindlichkeit und der Stimme, muss man Doskozil nicht zugestehen, dass er das politische Handwerk versteht?
Das glaube ich schon, wenn man nicht kritisch hinschaut, wie er es ausübt, nämlich auf Kosten der nächsten Generationen im Burgenland. Aber vor allem, der Herr Thunherr sagt, der Herr Babler ist so angenehm in seiner Erzählung. Aber wir leben ja in einer Zeit, wo die Leute wirklich Leadership wollen. Und warum kommt der starke Mann in den Umfragen immer höher heraus? Also, und das natürlich würde der Doskozil, ob zu Recht oder Unrecht, theoretisch vermitteln.
Naja, aber Frau Rohrer, da hätte ich noch eine andere Idee dazu, weil ich glaube, nicht nur das Leadership im Sinne eines Führerprinzips gefragt ist, sondern wir leben auch in Zeiten, wo Partizipation sehr gefragt ist und wo sozusagen der Bildungsstand, der allgemeine Bildungsstand so hoch ist, dass auch Firmen mit flachen Hierarchien geführt werden müssen. Und da ist auch in der Politik, Entschuldigung.
Immer ein Schluck Wasser auf den
und da ist auch in der Politik durchaus denkbar, dass das Leadership in einer anderen Weise interpretiert werden kann als nur Massenblendung, ja, oder Massenverführung. Und diesen Versuch zu wagen, der ist es auch mal wert.
Ich bewundere Ihren guten Willen.
Jetzt trinken Sie mal einen Schluck Wasser, bitte.
Laut Kant ist das grundlegende moralische Prinzip der gute Wille.
Aber wenn wir jetzt einen ganz großen, also wenn Sie neben mir sitzen, traue ich mich alles. Ja? Wenn wir uns eine ganz große Fantasie überlegen, ja? Herr Böhmer, Leadership, SPÖ, da fällt einem doch relativ bald an der Wiener Bürgermeister ein. Wäre es möglich, dass man mit Andreas Babler in die Wahl geht, aber nach langen, langen Verhandlungen sich eine Regierung bildet, wo dann das, was Michael Häupl sich nie getraut hat, Michael Ludwig dann traut und es gibt eine SPÖ-ÖVP-Neos-Regierung mit überraschenderweise dem Wiener Bürgermeister als Kanzler aus dem Hut
gezaubert? Also Babler wird, das ist jetzt richtig...
Ja. Ich brauche ein bisschen.
Kanzlerkandidat.
Ja, ich habe lange in den Weihnachtsferien Zeit gehabt.
Und der Wiener Bürgermeister, der eigentlich jetzt gefühlte 100 Mal gesagt hat, er will diesen Job nicht. Ich weiß auch nicht, ob er überhaupt dieses Leadership verkörpert noch mit Ludwig. Also,
ist ja auch beschädigt.
Ist auch beschädigt. Ich meine, die Geschichte mit der Milliarde in Wien. Energie, also Zahlungsunfähigkeit und so weiter, diese Geschichte, wo kommunikativ eine Woche lang in der SPÖ nichts zu hören war, in der Wiener Stadt der SPÖ, ob jetzt mal... Nein, also ich kann, da fällt mir wirklich die Fantasie. Ich wüsste nicht, warum er das tun soll, will, tut. Ich glaube auch nicht, dass da irgendjemand in der SPÖ sich dafür wirklich ernsthaft einsetzen würde, dass man das so macht.
Also, warum würdest du dich dafür einsetzen, wenn du Bürgermeister von Wien sein kannst?
Eben, also
nicht der schlechteste
warum,
Job
warum, Treibung. Warum, nein. Also da fehlen mir auf der Plusseite fehlen mir da alle Argumente dafür.
Obwohl es das letzte Mal, wie wir hier gesessen sind, gesagt haben, man kann in Österreich nichts ausschließen.
Das stimmt, ja. Da so weit traue ich mir jetzt, das würde ich ausschließen.
Gewisse Dinge kann man ausschließen, glaube ich, das glaube ich, kann man...
Aber was ist, wenn wir statt Ludwig Burisch nehmen?
Also bitte, Entschuldigung, wenn der Babler als Kanzlerkandidat in eine Wahl geht und in die Position kommt, dass der Kanzler auch dass er den Kanzler besetzen kann, dann wird er ihn auch besetzen. Ja? Warum soll er das nicht tun? Ich meine, dann ist es spät. Es wäre was anderes gewesen zu sagen, Parteivorsitzender und Kanzlerkandidat. Ja? Das hätten wir können teilen, aber das ist jetzt auch vorbei.
Noch nie gut funktioniert.
Hat auch keinen Sinn. Und was mir an dem Babler imponiert, ich habe das eh schon öfter gesagt, ist seine Praxis als Bürgermeister. Ich setze Hoffnungen auf die Bürgermeister Österreichs. Ich glaube, die oberste Schicht der politischen Elite hat sich ziemlich diskreditiert in fast allen Parteien, aber von den Bürgermeistern erwarte ich mir eine gewisse Hoffnung. Und da wird da ganz anders geredet, auch am Land, auch in den kleineren Gemeinden. Da gibt es auch einen ganz anderen politischen Umgang miteinander. Und der Babler hat es immerhin geschafft, in einer Gemeinde, die das größte Flüchtlingszentrum hat, vom Bund auch noch zusätzlich schikaniert wurde, mit seiner menschenfreundlichen Art und einer direkten Hands-on-Politik dort sein Wahlergebnis noch zu steigern. Ich meine, die waren immer rot, aber unter seiner Ägide haben sie noch zugelegt. Das heißt, der ist auch imstande, eine pragmatische Politik umzusetzen. Warum soll das nicht...
Bürgermeisterebene, die Frage ist, ob das in der Bundespolitik geht.
Wenn man es einmal gezeigt hat, dass man es kann, ich meine, es ist sicher eine bessere Voraussetzung als jemand, der das noch nie irgendwo umgesetzt hat, sage ich mal. Ja? Und davon gibt es bei den anderen genügend.
Wollen Sie was zum Andreas Babler sagen oder gehen wir ins nächste Thema?
Gehen wir zum nächsten Thema.
Gut, gehen wir zum nächsten Thema. Man muss fairerweise sagen, auch nicht besonders erfreulich für Andreas Babler. Es geht nämlich um Signa und da haben wir schon geredet über die Verbindung von Gusenbauer zu Signa. In dieser Woche eine weitere Pleite in diesem undurchschaubaren Signa-Reich.
Bereits zum dritten Mal in weniger als 4 Jahren ist die deutsche Signa-Tochter Galeria Karstadt Kaufhof pleite. Ein Grund? Nach dem letzten Insolvenzverfahren 2022 verspricht Signa seinem Subunternehmen einen 200 Millionen Euro schweren Rettungsschirm bis 2025. Mit den Signa-Pleiten der letzten Wochen hängen jetzt die Millionen und Galeria in der Luft.
Ich weiß nicht, wenn Sie schon nach oben in das Gebäude hier gelaufen sind. Das ist ein Gebäude, die unsere jetzige Eigentümer noch gehört. Die Rolltreppen laufen nicht. Und das ist nur ein Beispiel. Nur ein Beispiel. Wir haben auch Mieten, die eigentlich nicht mehr marktüblich sind oder nicht marktüblich sind. Das sind auch jetzt Sachen, wo wir uns von befreien können.
In Österreich wird in Sachen Signa jetzt das Justizministerium aktiv. Dort prüft man aktuell Verschärfungen gegen Bilanzvergehen. Denn laut Recherchen des Standard und von News soll das Benko-Unternehmen absichtlich seine Bilanzen zu spät veröffentlicht und so Strafen bewusst in Kauf genommen haben.
Christian Böhmer vom Kurier bei uns, recht herzlich willkommen. Also wir haben schon ausführlich über Alfred Gusenbauer gesprochen. Mit involviert ja nicht nur die SPÖ, sondern ja auch die ÖVP. Und da hört man überhaupt nichts. Also Karl Nehammer hat einmal gesagt im Dezember, nein, das ist kein Politikum, diese Signa-Geschichte. Das betrifft nur das Insolvenzrecht. Kommt die ÖVP damit durch?
Also ich würde sie damit nicht durchkommen lassen, weil ich verstehe, wenn man im ersten Reflex sagt, ich mische mich da nicht ein, was weiß ich, was da für Geschichten passiert sind. Aber jetzt haben wir Jänner, wir sehen ein bisschen klarer. Wir haben die Finanzprokuratur und andere, Wolfgang Beschon hat es schon relativ klar gesagt, dass da möglicherweise Hütchenspiele oder quasi Pyramidenspiele oder pyramidenspielartige Vorgänge da sind. Das kann auch keiner bis heute erklären. Also ich bin kein Betriebswirt, aber es kann auch kein Betriebswirt erklären, warum man tausende Firmen hat, die wie die Matroschkas ineinander stecken, mit Stiftungskonstruktionen und Ähnlichem so. Und dazu sagen, das ist möglicherweise nicht in Ordnung. Ja? Oder da müssen wir uns was anschauen, bei der größten Pleite der Zweiten Republik. Das stünde einer Wirtschaftspartei schon gut an. Andere haben es ja schon gemacht. Ja? Man muss ja nicht sagen, wer schuld ist, weil das wird sich in den nächsten Monaten und Jahren erst klären. Aber das ist ja auch eine Art des Wirtschaftens, die, wenn die ÖVP eine Wirtschaftspartei ist, nicht in ihrem Sinn sein kann. Ja? Also jeder Fleischhauer, jeder Installateur kann erklären, warum es welche GmbH, welche AG bei ihm gibt, wer was macht und so wie sich die Sache jetzt darstellt, haben da ganz viele Leute zwar Geld verdient, aber Aufsichtsräte, Geschäftsführer, Wirtschaftstreuhänder, die Anwälte, die die Verträge für diese komplexen Strukturen erdacht und gemacht haben, die haben sie alle nobel zurückgelehnt und gesagt, naja, der andere hat so angeschafft, deswegen habe ich das so gemacht. Ja. Also ist ein bisschen zu einfach.
Ja. Wie groß wird das Problem für die ÖVP?
Groß. Ich glaube auch, dass man das einer Wirtschaftspartei nicht durchgehen lassen kann, weil ich meine, es ist ja nicht nachvollziehbar für mich, weil einerseits, es wird jetzt niemand der ÖVP per se die Pleite für die Signa geben, die Schuld für die Signa-Pleite geben. Und andererseits im Vergleich zur SPÖ ist es jetzt in der ÖVP auch nicht die große Schande, Nähe zu Milliardären zu pflegen und milliardenschwere Gehälter zu kassieren. Das ist ja nichts Anrüchiges dort. Aber was man, finde ich, sich schon auch anschauen muss, gerade jetzt vor diesem Zusammenbruch dieser superkomplexen Unternehmensgeflechte, ist ja, die Politik hat ja, und es hat mannigfaltige Medienberichte darüber gegeben, wie intransparent die Signa agiert. Das haben wir alle über Jahrzehnte gewusst und Jahrzehnte vielleicht nicht, aber doch eine Zeit. Und solange die Geschäfte gut gelaufen sind, war das okay. Und da hat man das auch nicht genau anschauen müssen. Aber spätestens jetzt müsste man sich das anschauen und sagen, okay, wie viel Freiheiten gebe ich einem so großen Konzern, nur weil mein früherer Parteichef Fotos mit ihm hat. Also das ist ein bisschen mehr als
Fotos vielleicht.
Ja, natürlich, aber die sind uns sehr präsent, diese Fotos.
Werden die Gerichte dann klären, wie viel mehr war als die Fotos?
Ich warte, wann die erste Forderung nach dem Parteiausschluss von Sebastian Kurz aus der ÖVP erfolgt, ja, wegen seiner Involvierung bei Signa und der Vermittlung von Krediten in letzter Minute etc. Aber ich glaube, ich würde noch einen Schritt weiter gehen als die Kolleginnen, weil ich glaube, es geht um zwei Arten von Wirtschaften. Ne? Und die ÖVP, so wie ich sie verstanden habe, als etwas älterer und schon begriffsstutzigerer Mensch, war das eine Partei der Realwirtschaft. Ne? So kleine, mittlere Betriebe, aber vielleicht auch Großkonzerne, die irgendwas herstellen, was produzieren und so nach normalen wirtschaftlichen Gesetzen arbeiten. Da haben wir jetzt aber eine extraktive Finanzwirtschaft, wenn man so sagen kann, deren Gesetze vollkommen klar sind. Die schützen sozusagen die Profite der Eigentümer, die in Stiftungen ausgelagert werden, herausgenommen werden. Die pflegen eine Intransparenz, damit es keiner öffentlichen Kontrolle unterliegt und damit nicht Steuern gezahlt werden müssen. Das sind so die Prinzipien dieser Finanzindustrie, die kennen wir aus Amerika. Und es gehört zum System Kurz, sich für diese Art der Wirtschaft auch entschieden zu haben. Können wir auch ablesen an der Karriere des Kurz persönlich, der dann direkt bei einem solchen Unternehmer, nur ein Charakteristikum, öffentliche Gelder gehören auch dazu, in Milliardenhöhe als an Subventionen zu lukrieren, ist ja alles bei Signa wie in einem Musterbeispiel vorhanden. Der hat sich auch dann bei Peter Thiel engagieren lassen und hat auch selber eine Firma gegründet, die offensichtlich auch nach ähnlichen Prinzipien funktioniert, sogenannte Investoren. Und das ist eine andere Art des Wirtschaftens. Und die steht jetzt auch hier zur Disposition, finde ich. Das ist auch eine politische Frage. Und vor der muss man sich natürlich als ÖVP, also überhaupt als politische Partei, abgrenzen. Und muss sagen, welche Art von Finanzwirtschaft können wir, wir brauchen Finanzwirtschaft natürlich. Welche Art von Kapitalismus wollen wir uns leisten und wie soll der ausschauen? Das wären die interessanten Fragen, die sich da stellen. Ne? Diese Art, die unser Herr Benko da vorführt, die nur der Extraktion und der privaten Vermögenssteuerung auf öffentliche Kosten dienen, die nicht.
Jetzt wissen Sie, das Archiv ist immer eine ganz besonders spannende Geschichte. Jetzt wissen Sie auch, dass ich kann Sie alles fragen, nur Prognosen geben Sie keine ab. Stimmt. Aber Sie haben hier mal gesagt, ich weiß nicht, vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren, man kann nicht so schnell so reich werden. Zum Thema Benko, zum Thema Sina, ja. Das kann einfach nicht funktionieren.
Das war keine Prognose, das ist eine Feststellung.
Gut, also sie hat sich auch in die Realwirtschaft jetzt übertragen. Ja. Ja. Wie hoch schätzen Sie die Gefahr für die ÖVP ein? Aufgrund dieser Pleite, aufgrund dieser Nähe von nicht nur Sebastian Kurz, Raiffeisen-Banker mit dabei und so weiter und so weiter und so weiter.
Ja. Riesig natürlich, wenn die nicht bald aufwachen und dem Herrn Nehammer sagen, das sind Sachen, die wir anbieten müssen als Korrektur, bevor die Leute uns da wirklich total identifizieren mit diesen Machenschaften. Da war ein deutscher Experte im ORF vorgestern, der nur geredet hat, welche Gesetzeslücken über Jahre Benko ausgenützt hat. Das muss doch irgendjemandem bekannt oder es war den Medien bekannt. Die ÖVP hat gar nichts gemacht, die Opposition hat geschwiegen, weil der Herr Gusenbauer involviert war. Das sind Gegebenheiten, die haben einen Geruch, da brauche ich nicht viel vorhersagen. Das war klar, dass das nicht funktionieren kann. Und jetzt bin ich überhaupt entsetzt, wie glücklich alle in Österreich sind, dass in Österreich in dieser Benko-Pleite nur wenige Arbeitsplätze betroffen sind und der Hauptding in Deutschland ist.
Dann schauen wir dorthin. In den Zehntausendern geht das ja dort, ne, mit Galerie Kaufhof. Ja,
12.000 oder 15.000. Dass die Opposition geschwiegen hat, das stimmt so nicht. Das sind genau, also gegen die SPÖ hat sehr wohl, also Kajan Kreiner und so haben sich schon aufgeregt über diese Bilanzierungsgesetze, die genau diese Konsolidierung.
Das ermöglichen, ja, diese Aufwertung, ja.
Die ermöglichen, das zu verschweigen und die für Intransparenz sorgen. Also das stimmt so nicht.
Ja, aber diese zum Beispiel das, was jeder, man muss das ja für die Leute irgendwie konkret machen, diese Tatsache, dass die Signa Holding GmbH ist und dass alle anderen aufgeteilt sind in GmbHs, die der Kontrolle entziehen. Das, also, außer ich habe es versäumt, aber das war keine öffentliche Diskussion.
Es wird jetzt eine große öffentliche Diskussion geben, weil Donnerstag machen wir die Sendung immer hier, ist so der Startschuss zum KOFAG-Untersuchungsausschuss. Schauen wir uns an, Nina Tomaselli, U-Ausschuss erfahren und bester Laune heute, so ist sie vor die Presse getreten.
Wir freuen uns sehr, dass es heute losgeht, nach dem Motto Neues Jahr, neuen Untersuchungsausschuss. Wir haben uns diesen Benko-Untersuchungsausschuss dezidiert gewünscht, weil wir gesagt haben, beziehungsweise die Stimmung im Land auch wahrgenommen haben, dass die Österreicherinnen und Österreicher sich einfach gefragt haben, hat es seitens der Politik irgendeine Art der Spezialbehandlung gegeben, die diese Luftschlösserproduktion von René Benko und seiner Signa-Gruppe in irgendeiner Form begünstigt haben. Hinweise darauf gibt es mehr als genug.
Also es geht jetzt um die Unterstützungen während der Corona-Krise, die COFAG, die ja extra gegründet wurde. Da wurde auch das Gesetz geändert, dass man also keinen Anspruch mehr hat, wenn der Staat ein Geschäft schließt, sondern dass man da aktiv werben muss, dass man das Geld dafür bekommt. So jetzt, ich hoffe, ich habe das halbwegs einfach erklärt, wahrscheinlich nicht. Die Frage ist, wie gefährlich wird das jetzt in diesem Wahljahr für die ÖVP und hält die Koalition, wir haben die Grüne, Thomas Seller jetzt gerade gehört, hält die Koalition diesen U-Ausschuss aus?
Sie hat schon einiges ausgehalten, von dem wir nicht geglaubt haben, dass es funktioniert. Aber natürlich wird diese Urschüsse werden zur ganz grauslichen Wahlkampfbühne. Also das kann man jetzt schon sagen. Natürlich, dass jetzt die COFAG untersucht wird, ist auch logisch, dass zum Beispiel also eine FPÖ hätte da nicht dagegen sein können. Du kannst dagegen alle Maßnahmen trommeln und dann nicht so einen Urschuss einsetzen. Und da gehört sicher einiges aufgearbeitet. Aber natürlich, gerade im Wahlkampf ist die Gefahr wahnsinnig groß, dass dieses parlamentarische Kontrollinstrument, das ja wirklich eine Wichtigkeit hat und essentiell ist für politische Aufklärung, zu so einer Wahlkampfbühne verkommt. Und das ist die Chance ist relativ hoch. Und dass man dann einen Gegenurschuss einsetzt, um zu zeigen, dass früher mal die anderen auch vor sehr vielen Jahren Dinge falsch gemacht haben.
Wir haben Andreas Hanger. Wir können uns doch schnell anschauen. Ja? Mhm. Zweiter Ausschuss gegen Urschuss, wie das heißt, Andreas Hanger. Auch der ist in Kampfeslaune. Schauen wir noch ganz kurz rein. Auch der ist heute vor die Presse getreten.
Was liegt am Tisch? Ganz stark das Thema der Freiheitlichen Partei. Darf hier in aller Deutlichkeit festhalten, die bisherigen Recherchen zur FPÖ zeigen, dass offensichtlich die Freiheitliche Partei Österreichs in ihrem Wesen eine korrupte Partei ist. Wieso sage ich das? Ich referenziere auf den Finanzskandal in Graz, mit dem wir uns jetzt intensiv seit einigen Wochen beschäftigen. Und ich habe mir persönlich immer vorgenommen, nicht so emotional zu sein. Aber wenn ich mir anschaue, was dort passiert ist, nämlich dass führende Politiker der Freiheitlichen Partei in Graz und in der Steiermark offensichtlich mutmaßlich über Jahre schamlos, skrupellos in Parteikassen gegriffen haben, dann halte ich das wirklich für einen großen Skandal. Nämlich, und das kommt noch dazu, in private Taschen.
Also was es bedeutet, wenn Andreas Hanger sich vornimmt, nicht emotional zu sein, wenn wir mal diskutieren, die Wochen, noch ganz kurz, wir haben ein paar Sekunden noch. Wie wird das mit der niedrigsten Wahlbeteiligung ever enden, diese Untersuchungsausschüsse?
Also ich glaube, es wird nicht förderlich sein, dass die Menschen sich am Wahlsonntag zur Wahlurne begeben wollen, wenn sie sehen, was zur Auswahl steht und wie sich die Auswahl gegenseitig bekämpft.
Ich hoffe, dass Sie nicht recht haben, ja, aber bedanke mich trotzdem ganz herzlich. Frau, vielen Dank, meine Herren. Herzlichen Dank. Ich darf mich auch bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Wir sehen uns heute in einer Woche wieder und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinhören. Schönen Abend. Dankeschön fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.